die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Hallo, hier sind Alex und Flo. Mhm. Wobei der Trottel nennt sich immer zuerst, ne? Flo und Alex. Flo ist mir gegenüber.
Hallo.
Wir sind ein Podcast, um das ganz kurz mal zusammenzufassen, der euch weiterbringen will. Und zwar nicht mit erhobener Hand. Wir wollen jetzt nicht die Papas raushängen lassen und sagen, wir wissen alles besser. Nein, wir begeben uns mit euch auf eine Reise.
Wir wissen ja auch fast nichts.
Ja, wir wissen ja auch gar nicht. Wir sind ein leeres Blatt Papier. Das könnt ihr eigentlich nur beschreiben.
Wir lernen gemeinsam. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, wir wirklich. Also suchen uns auch Themen raus, wo wir wissen, oh, da können wir noch lernen. Oh, das checken wir selber nicht. Und gehen gemeinsam auf Lernreise. Und für diese Folge hat sich Flo gleich einen total tollen Gast überlegt. Und Flo hat mich gleich mit diesem Gast auf eine Lernreise mitgenommen, das werdet ihr gleich hören, er war schon da, die mir echt die Augen geöffnet hat. Es geht um das Thema Alltagsrassismus.
Bei uns war nämlich Sera Akines Stadtrat in Augsburg. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch, wie es halt so ist, wir coolen, jungen, woken People hängen alle auf Social Media ab. In Instagram habe ich ihn gesehen. Er hat ein paar Mal ganz geile Statements gebracht zur Erinnerungskultur. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn dann angeschrieben und habe gefragt, ob er Bock hat, bei sowas teilzunehmen. Bei unserem Projekt ja auch mehr oder weniger, kann man unseren Podcast ja auch bezeichnen als kleines Projekt. Und ich glaube, man kann wirklich vorwegnehmen, dass das Gespräch unglaublich lehrreich war, selbst für jemanden wie mich, den ich schon als jemand bezeichnet hätte, der durch damals die ganze Black Lives Matter Bewegung sich sehr belesen hat, sich sehr reingefuchst hat in das Thema. Also ich dachte eigentlich, ich bin schon ziemlich, ja, ich bin fit in dem Gebiet, aber Serda hat nochmal echt Punkte aufgeführt, die auch mich nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben.
Und auch mich, ich komme aus einer sehr selbstbewussten Generation, also so Mitte 40, da denkst du machst dir keine Fehler. Von wegen, das werdet ihr gleich mitkriegen und ich will euch jetzt mitgeben, das ist mir aufgefallen, wir denken ja alle immer, Politiker sind total stocksteif und uncool. Wir haben einen der sympathischen Politiker im Interview gehabt.
Ey, absolut, krass.
Das dürft ihr jetzt genießen, viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Auf die Hand.
Sera, und um dich vorzustellen für unsere HörerInnen, haben sich Alex und ich vorgenommen, dass wir die Gäste immer durch ihre Insta-Bio oder je nachdem, wenn jemand kein Instagram hat, dann kann es auch Facebook, LinkedIn oder sonst irgendwas sein, kurz vorstellen, weil das immer relativ spannend ist, was da wie Leute versuchen, sich zu beschreiben. Bei dir steht Stadtrat in Augsburg, dann kommt ein grünes Herz mit Grün, international für Humanität als unverhandelbaren Grundwert und Hashtag No Racism. Antifaschist.
Herzlich willkommen, Sera Akin.
Ja, freut mich sehr, die Einladung.
Schön,
und freut
dass
mich
du bist.
Sehr, mit euch über das Thema Alltagsrassismus sprechen zu dürfen.
Ja, der Satz aus der Bio, den will ich nochmal. Humani.
Der Satz ist für Humanität als unverhandelbaren Grundwert.
Finde ich großartig, diese Aussage.
Ja, danke schön. Das war mir wichtig zu betonen und so als Markenzeichen überall diesen Satz zu hinterlassen, weil ich manchmal beobachte, es passieren ja so viele Sachen auf der Welt, wo ich mir denke, steht da die Menschlichkeit im Vordergrund oder steht da irgendwie Profitinteresse, steht da was anderes im Vordergrund? Und da wollte ich nochmal ein Statement platzieren, es sollte ja eigentlich um die Menschheit, um die Menschlichkeit gehen als erstes.
Und da haben wir eine wunderbare Brücke auch zu unserem Thema heute, Alltagsrassismus. Weil das hat ja nichts mit Menschlichkeit zu tun, Rassismus per se. Jetzt ist aber Alltagsrassismus noch etwas, was sehr viel schwieriger ist, weil viele, glaube ich, von euch überhaupt gar keine Ahnung haben, also von euch, die jetzt uns gerade zuhören, was ist denn eigentlich Alltagsrassismus? Wann bin ich selber rassistisch, ohne dass ich es vielleicht merke, trete jemanden auf den Schlips, jetzt mal lapidar gesagt, oder eigentlich ich verletze ihn. Serda, wie würdest du Alltagsrassismus definieren?
Eine sehr leichte und wiederum auch sehr schwierige Frage ist das eigentlich, weil da auch sehr viel mit persönlichem Empfinden, persönlicher subjektiver Wahrnehmung auch mit reinspielt. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird sich die Rassismusforschung darauf einigen. Es gibt immer zwei Gruppen, einmal die Mehrheitsgruppe, die konstruiert ist und dann sagt, aber du gehörst nicht zu unserer Gruppe, zu dieser Wir-Gruppe, die wir gelabelt haben.
Also die klassische Ausgrenzung.
Genau, die klassische Ausgrenzung. Im Englischen nennt man das Othering, das Andersmachen einer Person. Mhm. Und Menschen aus Minderheitengruppen, die eben anders aussehen, vielleicht einen Migrationshintergrund haben, eine andere Hautfarbe haben, eine andere Haarfarbe haben oder auch anders sprechen, die bekommen diesen Alltagsrassismus hier und dort mit, wo Menschen aus der Gruppe, der Mehrheitsgruppe, sag ich mal, den vielleicht gar nicht so mitbekommen. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel in die Straßenbahn einsteige und vor dir kontrolliert werde. Wenn der Schaffner sagt, ich stürze mich erstmal aufgrund eines Verdachts oder aufgrund einer Idee, da könnte jemand sein, der illegal fährt, stürze mich erstmal auf diejenigen, die nach einem bestimmten Merkmal aussehen und kontrolliere erstmal die. Das kann sein, wenn die Lehrerin sagt, Mensch, derjenige ohne Migrationsgeschichte, der bekommt im Fach Deutsch für die gleiche Arbeit eine 2-, und der mit Migrationsgeschichte, der mit einem, in Anführungszeichen, südländischen, türkischen Namen, der bekommt nur eine 3-.
Aber da ist da nicht dann auch schon quasi so eine kleine Schwierigkeit mit drin, weil das, wie du es jetzt beschreibst, das heißt, Alltagsrassismus ist aber in allererster Linie eher was Subtileres, was jetzt vielleicht für den Laien, der jetzt in der Straßenbahn zum Beispiel sitzt, gar nicht im ersten Moment drüber nachdenken würde, oder?
Für den geschulten, glaube ich, den geschulten Menschen, der auch nicht zum ersten Mal damit konfrontiert wird, sondern der das öfter erlebt, der entwickelt eine Sensibilität und der merkt das ja. Und wir können, das ist auch wichtig, wir können das Ganze auch belegen. Beispielsweise in Augsburg passiert vor 2 Jahren, ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe wollte eine Wohnung mieten. In der Sekunde, in der der Vermieter merkt, hoppala, das ist ja ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe, hat er gesagt bekommen, nee, an Schwarze vermiete ich meine Wohnung nicht. Ganz, ganz klarer Alltagsrassismus. Da gibt's keine Norm, kein Gesetz irgendwie, das sagt, bitte an schwarze Menschen keine Wohnung vermieten. Mhm. Aber diese einzelne Person, das Individuum, nimmt sich das offensichtlich heraus.
Wie oft bist du aufgrund deines Namens gefragt worden, woher kommst du eigentlich?
Weißt du, was mir passiert ist? Neulich habe ich mich mit einem guten Freund, der Freund ist selber blond, man hat keine Migrationsgeschichte, und der meinte neulich zu mir, du, das ist doch geil beim Bahnfahren, ich werde niemals nach meiner Bahncard gefragt. Mir glaubt man sofort, dass ich die Bahncard habe. Und in der Sekunde dachte ich mir, verdammt, ich werde jedes Mal gefragt nach meiner Bahncard.
Ist es wirklich so?
Ja, so ziemlich jedes Mal, weil offensichtlich der Verdacht ist, mittlerweile bessert es sich ein bisschen, aber offensichtlich ist schon der Fokus immer noch auf Menschen, die einer gewissen Norm offensichtlich nicht zugehörig sind, die anders sind, die von woanders kommen, und die werden öfter gefragt. Aber mit meinem Namen habe ich das eigentlich jedes Mal erlebt, dass ich sofort auf den Namen reduziert werde, auch ein Stück weit.
Das finde ich spannend, dass du sagst, du wirst reduziert, weil es könnte ja vom Gegenüber einfach nur Neugierde sein.
Ja, definitiv. Wenn mich jemand fragt, wenn wir uns besser kennen, wenn mich jemand fragt, du übrigens, wo hat dein Name eigentlich einen Ursprung? Aus welchem Sprachbereich kommt der eigentlich? Dann ist das kein Problem, wenn wir uns besser kennen, wenn wir uns ausgetauscht haben.
Wenn es nicht die Einstiegsfrage ist.
Genau, richtig. Okay. Wenn wir vorher 2 Bier miteinander getrunken haben, Cappuccino getrunken haben, wenn das unser 3., 4. Treffen ist das gar kein Problem. Dann freut mich das sogar. Oder wenn jemand mich fragt, du übrigens, du hattest doch mal erzählt, deine Großeltern waren Gastarbeiter. Woher waren die denn? Sind die denn gekommen und was gab es da für Lebensbedingungen? Alles okay. Aber wenn das direkt die Einstiegsfrage ist, wie du das gerade gesagt hast, dann schwingt da immer mit, pass mal auf, eigentlich gehörst du nicht zu uns. Und hier und dort werde ich dich das spüren lassen.
Okay.
Also selbst wenn es positiv gemeint ist, selbst wenn du jetzt zu mir sagst, meine Güte, du sprichst aber verdammt gut Deutsch, als Einstiegsstatement gegenüber mir, dann bekomme ich einen Hals darauf.
Ja, würde man mir nie sagen, dass ich gut Deutsch spreche. Absolut, deswegen verstehe ich.
So müsstest du auch gut Deutsch sprechen.
Alter, Radio-Witz. Ja. Nee, es heißt, wir haben auch so ein bisschen das Problem, also Serdar, dass die Linie zwischen, ich stelle dir eine aufmerksame Frage zu deiner Herkunft und auch, ich will dich dadurch von anderen ausschließen, ist verdammt dünn, oder?
Selbstverständlich ist die verdammt dünn und es kommt immer auf den Kontext an. Also wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, dann verstehe ich die Frage nicht falsch. Dann kann man mich sehr, sehr gerne über die innenpolitische Situation der Türkei, über die Situation der Kurdinnen, Kurden, über andere Länder der Welt, kann man mich ausfragen bis zum geht nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn das die erste Frage ist, wenn ich irgendwie mit dir über Sport reden will und du sagst dann, Moment, jetzt sag erst mal, wo du herkommst, dann schwingt da doch mit, erstmal, eigentlich gehörst du nicht zu unserer Wir-Gruppe. Zu dieser Gruppe, die ich jetzt konstruiert habe. Und ganz wichtig, diese Wir-Gruppen sind ja auch konstruiert. Also warum beschweren wir uns gerade, dass im Grundgesetz das Wort Rasse eigentlich steht? Ist zwar gut gemeint, da steht im Grundgesetz sinngemäß, niemand darf aufgrund seiner Rasse Ausgrenzung erfahren und so weiter. Aber es impliziert ja, es gäbe unterschiedliche Menschenrassen und das ist nicht real. Das ist nicht haltbar wissenschaftlich. Die einzigen Menschenrassen, die es gab früher, der Homo erectus, der Neandertaler, sind allesamt ausgestorben oder haben sich eben mit uns, mit dem Homo sapien, vermengt.
Da sprichst du was an, was, glaube ich, aber für ganz viele nicht so richtig greifbar ist, weil sie da gefühlt zu weit weg sind. Ich denke da immer wieder an meinen nahen Bekanntenkreis. wo ich auch immer wieder diskutiere, beispielsweise, dass aus Kinderbüchern ist das N-Wort verschwunden. Mhm. So, wurde irgendwann mal beschlossen. Oder bei uns in Augsburg, das ist für alle total greifbar, Hotel Maximilians hieß davor Hotel Drei Mohren. Und für ganz viele war gar nicht nachvollziehbar, aus Traditionsgründen und so weiter. Und weil es ja wohl eine positive Geschichte sei, warum dieses Hotel so heißt, das einmal dahingestellt, war es für sie nicht nachvollziehbar, warum ist das jetzt ein Problem? Das gleiche jetzt mit dem Wort Rasse, und wenn ich da jetzt an meinen näheren Bekanntenkreis denke, da führe ich diese Diskussionen ad absurdum. Was kann man Menschen sagen, die jetzt zum Beispiel zu mir sagen, hey Flo, das N-Wort, ich bin damit aufgewachsen und ich habe damit noch nie jemanden diffamiert. Ich habe damit noch nie jemanden bloßstellen wollen oder ausgrenzen wollen. Mhm. Ich habe da gar kein negatives Gefühl dazu. Gibt es da von deiner Seite quasi ein Statement, dass du sagst, naja, was genau muss man verstehen in der Benutzung von solchen Wörtern?
Ich würde sagen, das N-Wort ist nicht nur ein Problem, sondern das ist zutiefst rassistisch. Mhm. Denn das N-Wort ist groß geworden im Rahmen der Kolonialzeit, als es darum ging, den Kolonialherren aus Europa zu sagen, wir definieren jetzt mal uns als die Europäer, die europäische Rasse, die weiße Rasse, und euch, die Schwarzen, die Dunkelhäutigen, die definieren wir als andere Rasse. Und wir benennen euch mit diesem N-Wort. Mhm. Und dadurch, dass ihr eine andere Rasse seid und dadurch, dass ihr minderwertig seid, im Gegensatz zu uns, dürfen wir euch auch versklaven. Mhm. Also das war diese Erklärung des Ganzen. Und deswegen ist das N-Wort an sich, neben anderen Wörtern, aber würde ich sagen, das rassistischste Wort par excellence.
Mhm. Jetzt gibt es ja den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen, wenn sie Wörter verwenden, gar nicht so weit denken, was dahinter eigentlich steckt. Weil ich will ein Beispiel machen. Ich habe früher Pixi-Bücher geschenkt bekommen, von Oma hin und her, und gelesen. Und da war immer ein Schwarzer dabei, ein schwarzer Junge oder wie auch immer. Und der hat auch das N-Wort bekommen, mit der Verniedlichung Laien noch hinter. Ich habe das als Kind, ja, du wächst so auf, ich habe das aber so auch im normalen Sprachgebrauch nie verwendet. Und ich will diejenigen Menschen gar nicht in Schutz nehmen, die dieses Wort verwenden. Ich glaube, denen fehlt teilweise einfach dieser Background, was dieses Wort bedeutet. Also heißt es, ist da jedes Individuum ist natürlich für sich selber verantwortlich, und jeder, der das Hintergrundwissen weiß, macht sich dann sozusagen auch schuldig. Aber mit dem Hotel Drei Mohren, das jetzt Maximilians heißt, da werden viele Augsburger gar nicht verstehen, wieso. Weil du kulturell gar nicht auf dieser Ebene bist, dass du weißt, okay, ah, so hat das funktioniert. Kolonie habe ich noch nie gehört. Ich habe nur gewusst, früher war die Unterscheidung N-Wort und Weißer. Und dann kommt die Rechtfertigung, ich selber sehe es aber nicht so. Ich unterscheide ja nur, weil es zwei verschiedene Farben sind oder zwei verschiedene Herkünfte. Dass mich das natürlich nicht von der Schuld freispricht, ist mir schon klar. Aber ist das nicht einfach eine Instanz höher, wo man ansetzen muss und nicht beim Individuum?
Oder wenn ich deine Frage so verstehen darf, ist denn jeder, der dieses N-Wort oder das M-Wort verwendet, ist das, ist jeder Person davon ein böser Mensch, genau, durch und durch? Ist das ein Rassist durch und durch? Nein, das nicht. Aber offensichtlich fehlt in der Gesellschaft die Perspektive für die Gefühlswelt der Minderheitengruppen. Vielleicht hast du noch niemals einen schwarzen Freund gehabt, eine schwarze Freundin gehabt, die dann dir erklären konnte, lieber Alex, dieses N-Wort, das löst bei mir übrigens das und das und das auf. Denn ich glaube, es geht darum, wo endet meine persönliche Freiheit zu sagen und zu machen, was ich will, die hört genau da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und wenn sich jemand verletzt fühlt durch die Benutzung des N-Wortes, spätestens dann, glaube ich, und wenn man das gesagt bekommt, spätestens dann sollte man darüber nachdenken, sollte ich vielleicht beim nächsten Mal direkt sagen, ein schwarzer Mensch statt N-Wort.
Das ist was ganz Gutes gesagt, weil man sich ja immer aus sich heraus verteidigt und sagt, also, du verwendest das N-Wort und sagst, ich find's aber nicht schlimm, bla bla bla. Mhm. Und dann ist, glaube ich, der wichtige psychologische Step, dass man sagt, ja, du findest es nicht schlimm, aber dreh jetzt mal um. Wie geht's denn dem anderen? Und wenn sich einer von 10 Schwarzen dadurch gekränkt fühlt, dann ist es doch schon ein Grund, dieses Wort nicht mehr zu sagen.
Genau, dieser Perspektivwechsel ist entscheidend, und das ist eigentlich auch die Idee in der Kommunalpolitik oder auch in der Landespolitik, Menschen, die eventuell Vorurteile haben könnten oder die einfach Wörter bringen, die nicht eigentlich angebracht sind, die miteinander zu verknüpfen, die in Kontakt zu bringen, in Dialog zu bringen. Hm. Und spätestens, wenn der Dialog da ist, wenn ich dann sage, du, es war aber nicht gut, dass du jetzt gerade das N-Wort verwendet hast, oder gegenüber einem Menschen, der aus der Sinti- und Roma-Community kommt, dass du da das Z-Wort verwendet hast, war aber nicht okay, ehrlich gesagt. Spätestens dann, glaube ich, dann wird man gegenseitig ein Verständnis entwickeln und wird dann auch achtsamer sein.
Jetzt werden, oder kann ich bei meinem nahen Bekanntenkreis bleiben, weil was ich mir auch ziemlich häufig auffällt, ist, dass sich manche oder einige sehr gerne flüchten dann, hey, in meinem Bekanntenkreis, ich habe einen Türken als Freund oder ich habe einen POC als Freund oder was auch immer. Und für die ist es völlig in Ordnung, dass ich das sage. Und verteidigen sich dann quasi dadurch, also nehmen das Befreundetsein mit einem POC oder mit einem Türken oder was auch immer als Argumentation, dass sie ja auf der richtigen Seite sind und dass sie es ja nur gut meinen. Wie kriege ich so jemand jetzt so sensibilisiert, wie du sagst, dass er es schafft, den Perspektivwechsel hat er ja geschafft zu seinem Freund. Für den ist das okay. Aber wie schaffe ich es jetzt so jemanden noch zu sagen, hey, absolut, du bist total richtig, ihr habt eine enge Beziehung, ihr dürft es zueinander sagen, aber anderen geht es vielleicht damit nicht so gut.
Bevor du antwortest, ganz kurz für alle, die die Abkürzung nicht kennen, POC, People of Color.
Ja, sorry, ja, richtig, danke.
Genau, People of Color, alle Menschen, die nicht zu der weißen Gruppe der Weißen, der Privilegierten gehören, genau, würde man als People of Color bezeichnen. Ich würde sagen, du kannst deinem Bekannten, der jetzt sagt, ich habe doch einen türkischen Freund und der stört sich nicht daran, wenn ich rassistische Wörter verwende, dann würde ich immer sagen, aber dein Freund ist nicht der Stellvertreter dieser türkischen, dieser schwarzen Gruppe, dieser griechischen Gruppe, dieser kroatischen Gruppe und so weiter. Es gibt auch andere, die das stört. Und dieser Einzige, wenn der jetzt sagt, mich stört's aber nicht, das ist noch keine Legitimation, du hast jetzt ab jetzt Narrenfreiheit, sondern hör dich um, es gibt sicherlich, spätestens im Internet gibt es die verschiedenen Selbsthilfegruppen der verschiedenen Gruppen, spätestens da wirst du vielleicht verstehen, warum das Wort eigentlich problematisch ist. Hier, ihr habt das vorhin angesprochen, das Hotel Maximilians heißt das ja mittlerweile. Damals, als es die Bezeichnung bekommen hat, offensichtlich aufgrund von Barmherzigkeit. Aber wenn man jetzt heute den Wortstamm anschaut, aus dem Griechischen kommt das Wort Moros und da steht es für töricht, einfältig, barbarisch und so weiter. Krass, ja. Und wenn sich jetzt heutzutage im Jahr 2022 Menschen aus dieser Gruppe dadurch angegriffen fühlen, dann wäre es doch heute ein Akt der Barmherzigkeit zu sagen, dann ändern wir das halt. Uns fällt ja kein Zacken von der Krone. Das zeigt eigentlich unsere Stärke. Wenn wir sagen, ach, wir sind sensibel, da gibt es ein bestimmtes Bedürfnis und wir agieren sensibel und wir sind damit einverstanden, dass wir einen Zustand erschaffen, in dem alle gut und zufrieden zusammenleben können.
Mir fällt auch jetzt das Gegenstück dazu ein, wie wir uns fühlen würden, weil es gibt ja immer wieder mal, gerade England ist ja dafür berühmt, uns gerne mal als Nazis hinzustellen. Ja. Habe ich immer wieder mal gesagt, gerade Frau Merkel und so weiter, auch glaub, schon mal mit Hitlerbärtchen und so. Wenn man einfach pauschal sagt, alle wir Deutsche alle sind einfach Nazis, dann gibt es mit Sicherheit einige, die stehen drüber und sagen, aber andere verletzt das, weil sie auch vielleicht eine negative Nazi-Vergangenheit in welche Richtung auch immer haben. So gesehen leuchtet das vielleicht vielen ein, wenn man sagt, okay, ein Deutscher fühlt sich nicht beleidigt durch einen Nazi, aber fünf fühlen sich vielleicht beleidigt oder gekränkt oder... Ja.
Ja, und anschließend dazu, wenn man jetzt mal, weil du das jetzt gesagt hast, man wird im Ausland da gerne mal als Nazi dargestellt, musst du jetzt dran denken, was dann in der Bild-Zeitung beispielsweise für ein unfassbarer Aufschrei ist, dass wir jetzt in Griechenland oder sonst irgendwo als Nazis dargestellt wurden und mit Hitlerbärtchen abgebildet werden. Andersrum wird keine Sensibilität gezeigt, wenn sich andere Gruppen absolut diskriminiert fühlen oder sogar im schlimmeren Fall noch rassistisch angegriffen hast, da ist dann immer so, ach, da muss man doch drüber stehen. Deswegen finde ich das Beispiel eigentlich ziemlich stark, dass die Brücke ja schlägt zu deiner Argumentation, diese Sensibilität auch herzustellen und sich in andere reinzuversetzen.
Also ich finde das richtig gut, dass wir uns über diese Bezeichnung als Nazis aufregen, dass wir sagen, nee, das, so dürft ihr uns aber nicht nennen, denn vielleicht sind ja unsere Großeltern gestorben im Widerstand gegen die Nazis oder vielleicht haben wir mittlerweile so eine Reife intellektuell, so ein Standing politisch entwickelt, dass wir uns absolut, und das ist ja die Realität in der Bundesrepublik, dass wir uns absolut von den Nazis abgrenzen und dann als Nazi bezeichnet zu werden, das darf uns stören, das soll uns sogar stören, das ist auch gut so.
Ich finde es nur manchmal problematisch, dass du als normaler Bürger, sage ich jetzt mal, der sein normales Leben lebt und davon ausgeht, dass er keinem wehtut und dass der auf den Fallen rein tappt und aufgrund seiner Unwissenheit dann als schuldig hingestellt wird. Ich will jetzt konkret was, und vielleicht kannst du und vielleicht Flo, du das auch aufklären. Es gibt Wörter, bei denen ich bis vor ein paar Jahren selber nicht gewusst habe, dass die schwierig sind. Bei einem Wort wusste ich es, aber vielleicht kann man sagen, jeweils die Herkunft des Wortes, warum das schlimm ist. Zigeuner.
Ja, das ist meiner Meinung nach ein schlimmes Wort, ein schlechtes Wort. Und meine Meinung ist da jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern die Meinung der Gruppe, die betroffen ist. Also die Sinti und die Roma-Community. Genau.
Und warum ist es ein beleidigendes Wort? Was ist der Ursprung?
Erstens ist es eine Fremdbezeichnung. Die haben die Community der Sinti und Roma hat sich selber niemals als Z-Punkt. Ich verzichte jetzt darauf, das Wort zu reproduzieren.
Ja, ich spreche es nur aus, damit, wegen der Klarheit.
Ja, genau, das
muss man gerne auch dazu sagen.
Ja. Aber diese Gruppe der Sinti und Roma hat diese Fremdbezeichnung niemals selber verwendet.
Erstens also man hat einen Stempel auf.
Genau, einen Stempel darauf und dieser Stempel, der war ganz, ganz markant in der Nazi-Zeit, als neben den Jüdinnen und Juden auch die Sinti und Roma vernichtet worden sind. Da haben sie tatsächlich auch tätowiert bekommen, das Z für eben Zigeuner. Und da wird immer diese Assoziation wird dann immer auch wachgerufen. Deswegen haben wir zum Beispiel in Augsburg im Stadtrat entschieden, es gibt bei uns im Stadtwald einen Bach, der ist auch der Z-Punkt-Bach gewesen bis vor kurzem. Und wir haben dann in Rücksprache mit dem Verband der Sinti und Roma gesagt, ja, hier ist eine Gruppe und die ist, das sind nicht wenige Leute, die sich dadurch angegriffen fühlen. Den Namen des Baches müssen wir ändern. Und der heißt mittlerweile Hirtenbach.
Sehr, sehr interessant. Vor allem, du kriegst einfach einen Stempel und du bist diese Art von Person, weil eine andere Personengruppe das entschieden hat. Du bist ein Z.
Aber merkst du die Systematik dahinter? Da ist immer eine Wir-Gruppe, diejenigen, die in der Mehrheit sind, die mächtig sind, die dominant sind. Und die sagen dann, damit wir mit der Gruppe dieser Menschen machen können, was wir wollen, werden wir sie erstmal abstempeln. Wir werden sagen, dass sie eine andere Rasse wären angeblich und werden auch sagen gleichzeitig, und sie sind minderwertig im Vergleich zu uns. Und deswegen, das gibt uns das Recht, dann machen zu dürfen, was wir wollen. Haben wir in Südafrika ganz, ganz krass erlebt mit der Apartheid, wo dann Menschen, die eine schwarze Hautfarbe hatten, nicht mal mehr in den gleichen Straßen wohnen durften wie weiße Menschen, wo sie dann in die Townships ziehen mussten. Oder in den USA, wo es dann geheißen hat, wenn ihr schon gemeinsam mit uns Bus fahren dürft, dann aber bitte die Weißen vorne, die Schwarzen hinten.
Aber dass der falsche Weg ist, Leute immer zu beschimpfen und zu sagen, wenn sie das Wort verwenden, sondern die Aufklärung ist das ganz Wichtige. Wie gesagt, ich wusste, diese bei Z-Wort, diese genaue Begründung hätte ich jetzt auch nicht reproduzieren können. Ich habe es gewusst, ich darf es nicht tun, weil es gibt Sinti und Roma. Aber dass du sagst, ja klar, wenn jemand dir den Stempel aufdrückt, genauso wie beim E-Wort, ein anderer drückt dir den Stempel auf. Das ist ja an sich per se schon diskriminierend und dadurch auch rassistisch. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass man das den Menschen beibringt, was dahinter steckt. Und das fehlt mir sehr, sehr oft in der Kommunikation. Das heißt nur, du bist böse, weil du hast dieses Wort gesagt. Ja.
Total richtig.
Ich sehe die Köpfe, aber
ja, nee,
habe ich recht.
Wir wollten dich nicht unterbrechen. Du hast so ein schönes Statement dazu gegeben.
Nein, eigentlich sollte es ja in der Schule, da wo wir, wo alle ja sind in der Schule, sollte es eigentlich im Unterricht sollte das vorkommen. Ob im Geschichtsunterricht oder im Ethikunterricht. Beispielsweise, wie viel habe ich im Geschichtsunterricht über die Kolonialvergangenheit Deutschlands gelernt? Nichts. Wirklich nichts. Der Holocaust, der Zweite Weltkrieg, der wurde gut behandelt. Da haben wir auch eine Gedenkstättenfahrt nach Dachau gemacht. Ich war hier in Augsburg in der Schule. Das war alles schon mal gut, eine gute Basis. Aber in Sachen Kolonialgeschichte, was wir da mit den Herero und Nama in Namibia gemacht haben zum Beispiel, davon habe ich erst Jahrzehnte nach der Schule was gehört.
Finde ich krass, dass du es ansprichst, weil ich auch, shame on me, aber als die Black Lives Matter mit George
Floyd.
Hieß er George Floyd?
Ich glaube George Floyd,
ja. Genau, als das nochmal so richtig losgestoßen wurde, erst dann habe ich gecheckt, krass, Deutschland war eine ziemlich krasse Kolonialmacht. Und dann habe ich auch erst verstanden, warum Deutschland dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so die krasse Kolonialmacht war und warum das auch eher totgeschwiegen wird. Und da habe ich mir auch gedacht, krass, da war ich zu dem Zeitpunkt, vor 2 Jahren war das, glaube ich, war ich 24 und habe zum ersten Mal autodidaktisch mich mit dem Thema befasst, weil ich es davor nicht mitbekommen habe. Und das ist ziemlich heftig.
Mhm, definitiv.
Jetzt oute ich mich auch noch, auch shame on me.
Lassen heute alle die
Hosen
runter.
Ich bin ein paar Jahre jünger, das wäre geil, aber ein paar Jahre älter als Flo, ich bin 44. Und ich wusste bei einem Begriff nicht, dass der auch verletzend und rassistisch ist, bis Flo mich draufgebracht hat. Ich hatte mit jemand anderem einen Podcast und mit dem der hat plötzlich das Wort Indianer in den Mund genommen und Flo schreibt mir danach, Podcast war cool, aber da hat er sich auf dünnes Eis begeben, weil er über Indianer geredet hat. Und dann habe ich mir das erste Mal drüber Gedanken gemacht, wieso Indianer, was ist denn da falsch? Weil für mich als Kind waren die Indianer immer die Helden, meistens gegen irgendwelche bösen Cowboy-Schurken haben die dann gewonnen und die haben ihr Land verteidigt und so. Aber vielleicht könnt ihr gerne auch nochmal zusammen erklären, warum das Wort Indianer falsch ist.
Ich versuche jetzt mal laienhaft mit all dem, was ich heute schon von dir gelernt habe, Serdar, ganz kurz zu umreißen. Jetzt mit dem neu dazugewonnenen Wissen auch, ist das Hauptproblem, dass ich mit Indianer die komplette Gruppe an Menschen genau eben klassifiziere und damit auch schon mit drin ist, ihr Indianer, ihr seid die Schwachen, die Cowboys sind die Starken, Indianer sind die Unterdrückten und damit wurden alle gleichgesetzt, während die Cowboys als die neuen Heroes, in Filmen wird es gerne anders dargestellt, aber das ist, glaube ich, aus psychologischen Gründen so der Fall, dass man immer für die anderen ist. Genau, das ist das Problem, oder?
Das ist das Problem.
Dass ich eine komplette Gruppe diffamiere und sage, das sind die Schwachen, das sind die, denen wir jetzt das Land wegnehmen.
Das sind die Unzivilisierten.
Ja.
Wir, die Cowboys, diejenigen, die aus Europa eingewandert sind nach Amerika. Wir kamen ja eigentlich erst später auf diesen Kontinent und das wissen wir auch. Deswegen, theoretisch gesehen, gehört der Kontinent mehr euch als uns. Aber trotzdem, da müssen wir halt ein Argument finden, warum wir euch das Land dann doch aus den Händen nehmen können. Und dabei eben dieses als minderwertige Rasse qualifizieren und dann zu sagen, und wir bringen euch Zivilisation. Seid doch froh darüber, dass wir euch jetzt das Land sogar wegnehmen. Also immer diese Systematik, klassifiziere jemanden anders, benenne ihn als minderwertig, das gibt dir in Anführungszeichen das Recht, dann mit ihm machen zu können, was du willst.
Jetzt begebe ich mich mal ganz kurz auf ganz dünnes Eis. Eventuell müssen wir das Thema auch ganz schnell abrappen und verschwinden lassen. Nee, aber musst du jetzt nur dran denken, wenn die westliche Welt mit demokratischen Strukturen der Meinung ist, wir fahren jetzt zum Beispiel in den Nahen Osten und wollen demokratische Strukturen aufbauen. Wohnt dem nicht dann eine gewisse Art und Weise von Diskriminierung oder sogar Rassismus inne mit der Argumentation zu sagen, wir haben jetzt von uns die Überzeugung, dass demokratische Strukturen sind gut, Punkt, das ist unsere Überzeugung und wir wollen jetzt zu euch fahren und sagen, das, was ihr macht, ist nicht so geil. Ist eine total steile These, glaube ich, sagen, hey, eigentlich ist diese Überzeugung in gewisser Weise Art von Diskriminierung.
Dahinter steckt ja der Gedanke, wir sind diejenigen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir, das System, wie wir hier aufgebaut haben, diese Demokratie à la europäischem Nationalstaat, so sollte es eigentlich auf der ganzen Welt aussehen und das wäre die Lösung, das Patentrezept, damit es Frieden auf der Welt gibt. Von daher ist das schon relativ eingebildet und das ist so eine weiße Überlegenheit ist da, schwingt da schon ein bisschen mit. Auf der anderen Seite natürlich auch, es gibt eine Staatengemeinschaft und wir können manchmal auch nicht zuschauen, wenn da eben Minderheiten unterdrückt werden. Wir haben das Recht einzugreifen, wenn da irgendwie die Hütte brennt, wenn da Menschen umgebracht werden, massakriert werden. Aber tatsächlich diese Idee, so wie es bei uns läuft, ist der perfekte Zustand, der ideale Zustand, das ist schon Zeichen einer weißen Überlegenheit. Davon sollten wir uns Schritt für Schritt lösen.
Was mir sehr wichtig ist, und da hilft dieser Podcast ja eh sehr, sehr gut gerade, dass man Menschen an die Hand gibt, wie sie sich verhalten können, um besser zu sein. Und wir haben jetzt tatsächlich diesen positiven Vibe, was du auch ausstrahlst in allererster Linie. Leute, das ist der Hintergrund, wir können uns anders benehmen, dann wird die Welt ein bisschen besser, weil wir uns besser benehmen. Was leider oft so ist, was nicht rassistisch ist, sondern diskriminierend manchmal ist so, oder haben einige das Gefühl, dass du als Deutscher sowieso immer rassistisch bist und sowieso eigentlich nichts dagegen tun kannst, du bist per se schuldig.
Jeder Mensch hat die Chance, sich zu ändern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wir sollten uns eine gewisse Grad von Neugier, auch wenn wir längst aus dem Kindesalter raus sind, diese Neugier sollten wir uns alle erhalten. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, ab einem bestimmten Alter hört man auf, Fragen zu stellen, weil man sich denkt, oh mein Gott, werde ich jetzt ab einem bestimmten Alter, wenn ich diese Frage stelle, werde ich als Naivling wahrgenommen und so weiter. Aber ich glaube, ihr als Menschen, die Radio machen, habt diese Möglichkeit, Fragen zu stellen und alle anderen Menschen da draußen sollten sich einfach diese Möglichkeit behalten, offen und ehrlich Fragen zu stellen. Zu sagen, du, wenn ich jetzt dich als XY bezeichnet habe letzte Woche, hat dich das eigentlich verletzt? Oder wie sollte ich am besten damit umgehen? Und im Dialog, glaube ich, gibt es kein Problem der Welt, das sich nicht lösen lässt.
Und man muss dem Gegenüber auch die Zeit geben, sich zu ändern. Weil ein ganz natürlicher Reflex ist, wenn jemand sagt, du hast da gerade Scheiße geredet, dass ich sofort versuche, mich zu verteidigen. Und da suche ich alle Argumente, die ich gerade habe. Aber mein Horizont ist ja noch nicht so weit, weil ich weiß ja noch nicht, warum ich beleidigt habe. Suche ich alle Argumente, warum ich eben gerade nicht beleidigt habe und ich es gar nicht gemeint habe. Und da brauche ich als Zeit und das ist auch ein Generationending. Je älter du bist, desto mehr Zeit brauchst du, weil du ja viel, viel länger brauchst, um aus dieser Suppe rauszukommen. Und da brauchst du, man muss ihm wirklich Zeit geben. Ich habe das im Vorgespräch Flo erzählt. Meine Oma ist ein Kriegskind. Die war nie rassistisch, hat aber trotzdem von ihren Eltern eingeredet bekommen, hey, da ein paar Häuser weiter, da wohnt eine, ich weiß nicht, ob es eine Jüdin war oder eine, die sie damals mit dem N-Wort bezeichnet hätten, da musst du weggehen. Sonst Unglück. Also wirklich so. Meine Oma hat nie so gelebt, sie hat mir das so erzählt. Trotzdem hatte sie immer Respekt vor anderen, ich nenne es mal Kulturen. Aber im hohen Alter, so wahrscheinlich so 60 und sie ist nur 80 geworden, hat sie dann in ihrem Haus immer in der Nachbarschaft mit Menschen aus anderen Ländern gelebt und fand die total toll. Und hat sich gefreut und hat gesagt, wie nett die doch sind. Bei ihr kommt natürlich, und das ist generationenbedingt, Klammer auf, obwohl die doch woanders herkommen, Klammer zu. Das könnte man uns Jüngeren jetzt schon wieder als Fehler auslegen, weil man sagt, ja, nicht obwohl, sondern gerade vielleicht genauso deswegen, also es gibt keine Unterschiede. Aber meine Oma kommt aus einer anderen Generation, da wurden die Unterschiede gemacht und sie hat sich halt von diesen Vorurteilen langsam befreit und deswegen noch die Klammer auf, obwohl der doch woanders herkommt, Klammer zu. Und ich glaube, da muss man tolerant genug sein zu sagen, okay, ihr, die so alt ist, die aus einer ganz anderen Welt kommt, ihr steht das zu, diese Einschränkung noch zu machen, weil sie in einem Lernprozess ist.
Aber definitiv, was du gerade beschreibst, dieses Begegnung kann Menschen ändern, indem ich mit jemandem zum ersten Mal vielleicht Dialog habe, mit dem ich früher in der gleichen Stadt, aber ein Stück weit nebeneinander gewohnt habe, gelebt habe. Wenn ich jetzt mit dem Kontakt habe und merke, hoppala, das ist ja hinter der Schale quasi, steckt ein unglaublich netter Mensch, dann kann ich, traue ich auch allen Menschen oder vielen Menschen zu, nicht allen, aber vielen Menschen traue ich dann zu, ihre Sichtweise zu ändern. Auf der anderen Seite, das muss ich auch betonen, gehört auch bei der Minderheitengruppe ein Stück weit Reflexion dazu, ein Stück weit Empowerment nennt man das dazu, um sagen zu können, du, warte mal, das hat mich gerade gestört. Also wir dürfen auch nicht jedes Mal sagen, wenn, ich habe doch letzte Woche dieses Wort verwendet und du hattest da noch nichts dagegen. Also ist das jetzt gesetzt bei uns im Freundeskreis? Nein, es gibt auch Prozesse bei Minderheitengruppen, bei diskriminierten Gruppen, dass sie sich erst stark genug fühlen müssen. Vielleicht müssen sie zurückgehen in bestimmte Safe Spaces und damit Gleichgesinnten, mit Menschen, die die gleichen Probleme erlebt haben, erstmal zu sich selbst finden, um dann zu dir kommen zu können und dann sagen zu können, lieber Alex, lieber Flo, das, was ihr letzte Woche zu mir gesagt habt, so toll fand ich das nicht.
Ich habe in einem anderen Kontext, das hatte was mit Corona zu tun und mit Verschwörungstheorien, und da hat eine Psychologin erklärt, wie man es denn schaffen kann, in seinem Freundes- oder Familienkreis quasi Leuten zumindest die Sensibilität wieder zurückzuverleihen, wieder darüber nachzudenken, hey, was laufe ich da eigentlich gerade nach? Was für eine Überzeugung? Und die meinte, und das möchte ich jetzt ganz gerne auf das Thema übertragen und anschließende Frage stellen. Ganz wichtig ist es, die Beziehungsebene voranzustellen, die Leuten die ganze Zeit das Gefühl zu geben, du bist mir wichtig, du hast dich in meinen Augen gerade verrannt, aber völlig egal, du bist mir trotzdem wichtig. Und jetzt wäre meine Frage vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, weil du bestimmt schon mit vielen Leuten im Dialog warst, Leute, die quasi der Meinung sind, ich bin kein Rassist, obwohl sie gewisse Wörter die ganze Zeit benutzen, den wirst du ja mit den Fakten, die du uns bis jetzt genannt hast, dadurch nicht Herr werden. Die haben da ja wahrscheinlich kein Interesse daran. Und jetzt würde ich gerne das von der Psychologin in die Praxis übertragen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass je mehr du auf die Beziehungsebene gegangen bist, dass Leute eher ein offenes Ohr haben und irgendwann sagen, ah, ich glaube, ich verstehe schon langsam, was Serda meint. Oder was hast du bisher im aktiven Austausch mit Menschen für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist, was die Psychologin beschreibt, da ist meiner Meinung nach total richtig. Du hast auf der einen Seite die harten Fakten. Ich kann da irgendwie aus dem Wörterbuch die Definition, warum das N-Wort, warum das Z-Wort problematisch ist, kann ich aufsagen. Das ist gar kein Problem, aber ein Stück weit lernt man ja auch aufgrund von Emotionalität, aufgrund von persönlicher Nähe. Und das wäre eben dieser Türöffner, den ich dann probieren würde. Ich würde sagen, ich würde möglichst niemanden abschreiben, würde immer das Gespräch suchen wollen, würde möglichst immer im Dialog bleiben wollen, in der Hoffnung, dass sich die Menschen dann irgendwann auch selber in deren Köpfen auch natürlich etwas passiert, dass sie darüber nachdenken, dass sie nochmal reflektieren und so weiter und dann sagen, ah, jetzt verstehe ich das aber. Und wir haben nicht alle die gleichen Erfahrungen gemacht bisher, sondern vielleicht müssen manche noch einige Erfahrungen machen, die ich vielleicht schon, wo ich 2-3 Schritte voraus bin.
Das passt doch wieder gut zu deiner, wie ich finde, total schönen Vergleich vorhin mit dem Fragen stellen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das passt jetzt sehr gut zu dem, was du sagst, dass man diese Neugier nicht verliert, auch voneinander zu lernen.
Ich will gerne noch auf einen Kollegen von uns eingehen. Dino, Moderationskollege, Bosnier. Ich habe ihm im Vorfeld erzählt, dass wir dieses Interview machen werden mit dir. Ich habe auch über Alltagsrassismus geredet und dann hat er gemeint, ja, dachte mir, okay, hat er gar nicht so viel zu sagen. Und dann irgendwie gestern spät in der Nacht schickt er mir Sprachnachrichten. Alex, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und Mensch, mir passiert das auch oft. Und er hat gesagt, es gibt sogar positiven Alltagsrassismus. Und das fand ich total krass, weil positiv klingt ja erstmal positiv. Aber er hat zum Beispiel gesagt zu ihm, wenn sie sagen, hey, mein Nachbar ist auch Jugo, der ist total lustig. Dann meint das Gegenüber das total nett. Aber du bist sofort in eine Schublade gesteckt, weil das Klischee ist, hat er gesagt, was er erlebt hat, wenn du Jugo bist, das ist ja auch schon mal so schwierig, du hast gegelte Haare, du hast eine dicke Uhr, du hast die und die Klamotten, du bist sofort in der Schublade. Jetzt bist du aber gar kein so Proll, sondern du bist ja lustig, positiv gemeint, ein Klischee widerlegt, aber kommt natürlich beim Empfänger ganz anders an.
Richtig, ja. Und das ist auch genau der Grund, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, ne, und der sagen würde, meine Güte, du sprichst aber gut Deutsch. Ich glaube, das schlägt ungefähr in die gleiche Kerbe. Menschen haben ein Problem damit, in eine Schublade gesteckt zu werden, kategorisiert zu werden und vereinheitlicht zu werden. Sie möchten gerne ihre Individualität, so wie dein Freund der Dino ist, der möchte gerne so bleiben und der möchte auch als Individuum wahrgenommen werden, genau. Nicht als ein Bosnier, der bei mir in der Straße wohnt. Und besonders, wenn die Nachbarin sagt, sie sind Bosnier, aber sie sind ja ganz nett, das impliziert ja ein Stück weit auch, das habe ich ganz anders erwartet. Ich dachte, alle Bosnier wären böse oder wären irgendwie ein Problem. So ist es ja nicht. Also muss man immer auch ein Stück weit, was sage ich und wie kommt es vielleicht bei meinem Gegenüber an?
Genau, ganz krass ist auch bei ihm, also wenn er dann gefragt wird, dann sagt er Bosnier, ja, und dann, wen hast du mehr, die Kroaten oder die Serben?
Krass.
Und dann bist du halt erstmal da, wow, krass. Ich muss gar keinen hassen.
Richtig, du musst keinen hassen. Das darf die Menschheit auch überwinden. Nicht mehr in Landesgrenzen oder in ethnischen Grenzen, in Anführungszeichen, zu denken. Und zweitens, nur dadurch, dass ich jetzt einen bosnischen Hintergrund habe, bin ich jetzt nicht der Experte der Innenpolitik von Bosnien und Herzegowina. Genauso wie bei mir. Ich habe selber kurdische Wurzeln. Das macht mich noch lange nicht zum Sprecher der kurdischen Allianz oder so etwas. Sondern erstmal bin ich ein Individuum. So wie Alex, so wie Flo, so wie jede Zuhörerin oder jede Zuhörer von Radio Fantasy. Erstmal stehe ich für mich.
Und was im Umkehrschluss, was mich beeindruckt hat, dass Dino gesagt hat, er ist oft Fahrer in Fahrgemeinschaften und nimmt Leute mit und so. Er vermeidet mittlerweile den Smalltalk bezüglich, woher kommst du eigentlich? Er traut sich das jetzt auch selber nicht mehr in die andere Richtung, weil er nicht weiß, wie es ankommt. Wie du schon sagst, nach 2 Bier oder so, das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn er Autofahrer ist, ein bisschen schwierig. aber nach 2 Bier oder man fährt 3 Stunden und nach einer Stunde so kann man ja fragen, ja, jetzt haben wir schon so viel gesprochen, jetzt kann man mal weiter fragen, woher kommst du? Aber nicht mal so die Einstiegsfrage, woher kommst du eigentlich? Weil er selber jetzt an sich ja das sieht, was das auslöst. Und er sagt selber, das ist das Komische, du wirst, wie du es auch gesagt hast, in eine Schublade gesteckt
werden. Genau, und ich bin ja eigentlich mehr als nur meine Herkunft.
Absolut.
Ich bin ich hab eine hybride Persönlichkeit. Ich bin nicht nur Enkel einer Gastarbeiterfamilie, ich bin zugleich auch Klimaschützer, Umweltschützer. Ich bin ein ganz, ganz großer Borussia Dortmund-Fan und ich habe diese und jenige Hobbys. Wieso fragst du mich nicht nach meinem Hobby, nach meinem Charakter, sondern willst mich sofort kategorisieren? Sag doch mal, wo du herkommst. Ach ja. Und dann hat man ja bestimmte Assoziationen. Ach so, dann wird er ja bestimmt die Serben hassen. Dann wird er ja bestimmt die Kroaten hassen und so weiter und so fort. Also der Mensch kategorisiert sehr gerne. Ich glaube, das machen alle von uns hier. Tagtäglich machen wir das, wenn wir in die Straßenbahn einsteigen, wenn sich jemand irgendwie komisch reinsetzt, dann interpretieren wir da sofort Sachen rein, versuchen da Kategorien zu bilden. Und manchmal sollten wir eben über unsere Mechanismen, über unsere Denkstrukturen nochmal nachdenken.
Jetzt will ich noch ein Thema ansprechen. Wir sind schon sowieso sehr fortgeschritten, aber
in der Zeit meint er.
Genau, in der Zeit. Im Thema sind wir auch schon sehr fortgeschritten. Und zwar ist es das, ich bin selber schon 2-3 Mal in Situationen gestolpert. Da ist mir ganz aktiv aufgefallen, oh, da läuft gerade was, wie es nicht laufen soll. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Als ich in meine Wohnung gezogen bin, habe ich mir eine Küche gekauft, bin in ein großes Möbelhaus in Augsburg gefahren, habe mich in der Küchenabteilung umgeschaut. Neben mir waren Pärchen, ich würde sagen, die waren so um die 50, haben sich auch umgeguckt. Und dann kamen zwei Männer, die laut Arabisch gesprochen haben miteinander und haben irgendwas gesucht und haben diskutiert und diskutiert, haben nicht Deutsch gesprochen, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, was ein ganz schöner Turnaround später noch war. Wie dem auch sei, der Mann hat sofort sich aufgerichtet, hat sich zu den Männern umgedreht und in die Richtung die ganze Zeit dann, also 3-4 Mal gesagt, hey, hey, wir sind jetzt hier. Also hat die ganz, wenn es ihm darum gegangen wäre, dass er alleine Abteilung sein will, dann hätte er ja auch mich angreifen müssen. Er hat aber eindeutig, weil zwei Männer kommen, die nicht seine Sprache sprechen, sich sofort aus irgendwelchen Gründen angegriffen gefühlt. Und bei mir, ich war mit meiner damaligen Freundin dort, ist sofort der Puls auf 180. Und ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe kurz ein Gefühl, habe ich gedacht, dem haue ich jetzt einen aufs Maul. So, das war mein erster, jetzt bin ich aber überzeugter Pazifist und habe noch nie irgendjemand irgendwas physisch zugetan. Kann das auch gar nicht von meiner Physiognomie, würde ich sagen. Aber war dann in derselben Sekunde, habe ich mir gedacht, scheiße, aber was mache ich denn jetzt? Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das doch jetzt so nicht stehen lassen. Ich kann jetzt nicht das so im Raum stehen lassen, dass hier gerade in einem Möbelhaus, in meiner Stadt, so in der ich die Überzeugung habe, dass wir total von Vielfalt leben in Augsburg, der, glaube ich, sogar deutschlandweit mit die höchste Rate an Vielfalt hat, lautstark jemand zwei Männer brutal diskriminiert und auf was reduziert. Und das Schlimme war, was ich dann später festgestellt habe, deswegen Respekt an die zwei Männer, die da waren, die haben später mit einem Mitarbeiter fließend akzentfreies Deutsch gesprochen. Ich habe mir gedacht, krass, die haben ihn verstanden, die haben sich einfach nur gedacht, so wie du vorhin gesagt hast, manche können da drüber stehen. Aber was ich damit, worauf ich hinaus wollte, ich war noch in 2, 3 anderen Situationen, im Supermarkt beispielsweise. Was rätst du denn jetzt Leuten wie mir, denen sowas auffällt? Wie verhält man sich in so einer Situation? Soll man überhaupt in irgendeiner Weise einschreiten? Kann ich überhaupt was Positives bewirken? Kann ich deeskalierend wirken? Kann ich verbindend wirken? Oder sagst du in so einer Situation für sich selber das mitnehmen? Ja, nee, was? Ja, ich gebe es an dich weiter, Serdar.
Ja, das, was du gerade schilderst, ich glaube, das passiert tagtäglich überall. Wir müssen erstmal verstehen, glaube ich, es gibt keinen rassismusfreien Raum. Also wir können jetzt nicht irgendwie ein Commitment schließen, hey Leute, ab jetzt hören mal alle auf, rassistisch zu sein und sich anzugreifen und dann ist alles gut und dann müssen wir nichts mehr dagegen machen. Sondern Rassismus, überall dort, wo es Menschen gibt oder Diskriminierung, Alltagsrassismus, kann da auch passieren. Menschen können Stereotype haben, Menschen können Vorurteile haben. Und was würde ich dann machen, ehrlich gesagt? Ich würde tatsächlich versuchen zu deeskalieren. Ich würde dazwischen gehen und würde dann den Mann, der geschrien hat, und diejenigen, die er angeschrien hat, ich würde mich vielleicht sogar zwischen die beiden stellen und sagen, Leute, was ist denn los? Lass uns doch das Problem gemeinsam lösen. Sie hat offensichtlich gestört, dass es da zu laut war und sie haben darüber ihren Unmut kundgetan. Gut, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite sind das Menschen, die gerade vielleicht emotional über ein Möbelstück diskutiert haben. Und wir wissen ja, wie das leidenschaftlich diskutiert werden kann. Möbelfarbe rot oder gelb und so weiter. Davon können wir alle ein Lied singen. Also ich würde da immer versuchen, dazwischen zu gehen, ich würde da versuchen, irgendwie die Balance wiederherzustellen. Manchmal geht das nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt in der Gesellschaft, zum Glück sind das nicht sehr, sehr viele, aber es gibt in unserer Gesellschaft unverbesserliche Rassisten oder unverbesserliche Rechtsextreme. Klar. Ich glaube, da macht ein Gespräch keinen Sinn. Nein. Wenn jemand sich als ein Hakenkreuz irgendwie tätowiert irgendwohin, den mit guten Worten überzeugen zu wollen, ich glaube, das wäre naiv. Sehr guter Punkt. Da muss was anderes kommen, ja. Da muss staatliche Sanktionen, da muss Verhaftung kommen, wenn der gewaltaffin ist. Aber bei allen anderen Sachen würde ich versuchen, als Mensch mit Zivilcourage, würde versuchen, da reinzugehen, würde versuchen zu schlichten.
Und da muss ich auch unsere eigenen Zunft einen großen Vorwurf machen, die Medien.
Ja.
Weil wir bis zum Erbrechen haben wir über den 11. September gesprochen. Bis zum Erbrechen sprechen wir über die humanitären Katastrophen, die irgendwo dort passieren und da haben irgendwie Hilfseinsatzkräfte ihr Leben verloren und es geht ja bis nach Afghanistan und so weiter. Das heißt, den Medien fehlen die sogenannten Constructive News. Also die Medien sind sehr negativ. Wann erfahren wir schon mal, wenn sich etwas zum Positiven entwickelt? Wann wird dann das groß gepriesen. Hey, da hat sich jetzt wirklich was getan. Wann ist das denn mal auf der Eins in der Tagesschau oder RTL aktuell oder wie auch immer? Es passiert nicht, dass man sagt, man hat einen richtig geilen Fortschritt gemacht. Und wenn du als normaler Bürger immer eingetrichtert bekommst, aber von dieser Seite geht auch Gefahr aus, dann ist es aus seiner Sicht ja selbstverständlich, dass ich sage, okay, ich bin einer potenziellen Gefahr gerade näher als vielleicht sonst, weil ich höre das und das und das und das. Und leider kann man nicht von jedem Menschen erwarten, dass er sich so einliest und quasi hinter den Kulissen noch weiterliest, wie es eigentlich noch weitergeht. Und da finde ich, das ist mein großer Appell auch an die Medien, Leute, zeigt auch die positiven Entwicklungen.
Richtig, zeigt die positiven.
Die stattfinden, aber nicht in den Medien stattfinden. Du hörst immer nur 11. September und seitdem passiert das und dann hörst du IS und das und das und das. Das und klar, das wird so verdichtet, dass du denkst, okay, alle, egal von Afghanistan bis Südafrika, alle sind irgendwie Taliban. Jetzt mal ganz plump gesagt. Das hast du sofort, denkst du das. Das wird dir ja nicht anders gezeigt. Und deswegen großer Appell.
Wobei ich auch sagen muss, natürlich, der Islamismus ist eine sehr ernstzunehmende Gefahr. Absolut. Also darum geht's nicht. Selbstverständlich, nein. 11. September war mies. Das, was die Taliban jetzt wieder in Afghanistan versucht aufzubauen, ist mies. Der Wahhabismus in arabischen Ländern, der ist absolut rückständig und so weiter und so fort. Stimmt, darüber sollen die Medien berichten. Aber sie sollen auch darüber berichten, wenn irgendwie in Augsburg eine migrantische Jugendgruppe mit einer, in Anführungszeichen, Seniorengruppe, die keinen Migrationshintergrund hat, wenn die ein cooles Nachbarschaftsprojekt machen, das verdient auch eine Schlagzeile.
Also falls es stattfindet, dann höre ich das gerade zum ersten Mal.
Es gibt so vieles, das stattfindet und wovon wir noch nie vielleicht was gehört haben oder zu selten was gehört haben, was nur Leute gehört haben, die irgendwie in einer kommunalpolitischen Filterblase drin sitzen. Du hast aber recht, wir brauchen mehr Good News. Wir brauchen die guten Nachrichten.
Wenn du nur von ISIS und Katastrophe von Taliban und so weiter hörst, dann natürlich wird es bei einigen passieren, dass sie sagen, ja, die ganzen Araber, das sind alles Taliban.
Genauso wie du nicht stellvertretend für alle Deutschen stehst. Du bist jetzt nicht irgendwie der Prototyp des Deutschen und so wie sich Alex benimmt, benehmen sich alle Deutschen oder so etwas. Oder so wie sich Flo benimmt, benehmen sich alle Augsburger. Ist es ja nicht. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir müssen die Gesellschaft, so wie sie ist, vielfältig wahrnehmen. Und es muss eine Einheit geben, es muss gemeinsame Nenner geben. Die sind für mich einmal das Grundgesetz und zweitens eben diese Sprache, diese gemeinsame Sprache, das Deutsche. Aber darüber hinaus darf sich eine unglaubliche Vielfalt in Augsburg entfalten, die es ja eh schon gibt. Du hast es vorhin gesagt, Flo, wir sind deutschlandweit die dritte Stadt mit dem höchsten Migrationshintergrund in der Stadtbevölkerung. Und das ist kein Problem, sondern das ist eigentlich ein Geschenk für die Stadt. Augsburg gibt es nur, weil es Migration gibt. Damals von den Römern gegründet. Wären die nicht vom Süden her nach oben migriert und hätten hier ein Feldlazarett erstmal aufgebaut und dann ging es ja eben weiter mit der Stadtgründung und so weiter. Also ohne Migration gäbe es kein Augsburg, gäbe es vielleicht keine Menschheit.
Dann lass uns noch kurz über Good News sprechen. Jetzt haben wir uns gerade gegenseitig alle, glaube ich, die Brücke geschlagen zu Projekten. Hätte ich sowieso noch ganz gern angesprochen, Serdar, wenn ich jetzt den Podcast höre und mir denke, ja, finde ich alles gut, finde ich alles richtig. Gibt es denn Projekte, wo man sich aktiv beteiligen kann, die man unterstützen kann, entweder mit aktiver Teilnahme oder finanziell? Oder was liegt dir da am Herzen? Hast du da?
Ich habe gerade in Serdars Gesicht das Grinsen gesehen. Er hat nämlich einige Gehefte dabei und jetzt konnte das erste endlich in die Hand nehmen.
Richtig, ich habe ein Heftchen für euch dabei, das lasse ich auch gleich hier. Das ist ein Produkt, das die Stadt Augsburg hergestellt hat, genauer gesagt das Büro für gesellschaftliche Integration, das es in der Stadtverwaltung gibt, ganz in der Nähe des Rathauses. Und das Buch, das Heftchen heißt Begriffe rund um Diversity. Was ist das? Ein ultra leichtes Heftchen für alle, die sagen, ich möchte mal gerne mich einlesen, was heißt überhaupt People of Color? Was heißt überhaupt Diskriminierung? Was heißt überhaupt Rassismus? Kann man sich wirklich, also ich gebe es dir mal, Alex, weil du in meiner Nähe bist.
Genau.
Richtig einfach kann man sich das jeden Abend ein Kapitel durchlesen. Es überfordert einen nicht und man ist dann ein Stück weit Experte. Wenn man dann weiter einsteigen will, dann gibt es auch andere Bücher, die habe ich auch dabei, aber die lasse ich mal außen vor. Du hast nach Projekten gefragt. Beispielsweise wusstest du, dass es seit neuestem in Augsburg eine Stadtführung gibt, die Menschen an, in Anführungszeichen, russische Orte von Augsburg führt oder an türkische Orte von Augsburg führt.
Nee,
die gibt es ja auch.
Nee.
Noch nie gehört. Krass. Einfach bei der Stadt anrufen, nachfragen, so eine Augsburg-Rundgang mit türkischem Motiv, mit russischem Motiv buchen, dahin gehen und mitmachen.
Krass.
Oder was wir momentan machen, das finde ich sehr, sehr spannend. Menschen, die vielleicht erst vor einigen Jahren nach Augsburg eingewandert sind und die dann in der Volkshochschule einen Kurs besucht haben, irgendwie Deutsch gelernt haben oder was anderes gelernt haben. Im Rahmen eines Projektes wollen wir aus diesen Kursteilnehmern, wollen wir jetzt Dozenten machen. Dass die dann sagen,
spannend.
Ich war vor 2 Jahren noch auf der anderen Seite, habe hier was gelernt und jetzt kann ich meine Stärken einbringen. Ich habe ja auch was mitgebracht nach Augsburg und jetzt kann ich Dozent sein in diesem Bereich. Und ich glaube, wenn wir die Leute dahingehend empowern, dahingehend schulen, dass sie dann etwas beitragen können für das Zusammenleben in der Stadt, dann ist, glaube ich, vieles getan.
Schönes, sehr politisches Statement. Also,
wunderbar.
Fand ich ein guter Wahlspruch auch. Ja. Jetzt hast du schon angekündigt, du hast auch ein Buch mitgebracht, wenn man sich näher vertiefen will, an alle, die jetzt quasi auch vielleicht schon in einem tieferen Level sind und sagen, ja, hast du Literaturtipps dementsprechend, oder?
Mir hat sehr, sehr viel gebracht, das Buch von Tupoka Ogette, Exit Racism. Besonders interessant für uns Augsburgerinnen und Augsburger ist, in einem Kapitel geht es tatsächlich auch um Augsburg, nämlich um die Kolonialgeschichte, die auch bei einigen Handelsfamilien, die Augsburg maßgeblich geprägt haben, Welser und Fugger, auch die werden in dem Buch ein Stück weit behandelt. Also von daher auch ein kleiner Augsburg-Bezug. Und ich würde sagen, das ist so ein richtig gutes Buch, um einzutauchen. Wie ist die Perspektive einer schwarzen Forscherin, einer schwarzen Schriftstellerin im Bereich Rassismus?
Den Titel packen wir natürlich dann in die Shownotes.
Ja. Kann jeder, ich mache gleich mal ein Foto.
Genau, dass wir den Titel auch nicht vergessen.
Sehr, genau.
Sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine Frage, die ich jetzt quasi noch mehr oder weniger nachreichen will, weil das, glaube ich, irgendwie ein Thema ist. Also mich persönlich bewegt es wahnsinnig, weil ich auch tatsächlich Freunde habe, die bei der Polizei arbeiten. Polizeigewalt und dadurch auch rassistische und diskriminierende Strukturen, die ganz offiziell sind, die offen zugänglich sind für alle, die, wo man sich immer nur in den Kopf fassen muss und sich denkt, wie kann das eigentlich sein? Und auch da höre ich dann aber immer wieder den Satz, ah, Gott sei Dank gibt es sowas nicht bei uns in Augsburg. Hast du, müssen jetzt gar nicht irgendwie auf ganz konkrete Beispiele gehen, aber weißt du, dass auch das in Augsburg ein Problem ist? Und wenn ja, gibt es auch da irgendwie einen Tipp, wie man sagen kann, hey, vielleicht schaffen wir es gemeinsam, auch die Polizei so zu sensibilisieren, dass die sagen, okay, wir müssen da endlich mal, weil das ist bisher noch nicht passiert, in keinster Weise wirklich offiziell dagegen vorgehen.
Überall in der Gesellschaft gibt es Rassismus. Und wenn ich davon ausgehe, dass irgendwie, ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, wenn 10% der Menschen irgendwie Rassismus, rassistisch ticken und so weiter, warum soll es diese 10% nicht genauso bei der Polizei geben? Also es wäre eine Überraschung, wenn es irgendwie in Augsburg keinen einzigen Polizisten geben würde, der rassistisch ist. Das wäre die Überraschung. So wie in jedem anderen Berufsfeld gibt es auch bei der Polizei Rassisten. Das Problem ist nur, die Polizisten, also wenn der Bäcker irgendwie rassistisch ist, was kann der großartig machen? Der kann höchstens mit einer Breze nach mir werfen. Aber wenn der Polizist rassistisch ist, das ist ein Problem, denn der ist Teil des staatlichen Gewaltmonopols. Und da wird es zum Problem und da müssen wir, glaube ich, für mehr Sensibilität, für mehr interdisziplinäre Schulungen innerhalb der Polizei, für mehr interkulturelles Wissen bei der Polizei oder auch in der Verwaltung und wo auch immer, müssen wir da einfach mit Bildung reingehen und müssen da auch Dialoge schaffen. Die Polizisten haben ja das dicke Problem, dass sie immer zu, ein Verwandter von mir, der auch Polizist ist, der erzählt mir das immer so. Unser Problem ist ja immer, dass wir gerufen werden, wenn etwas brennt, wenn es irgendwie Mord, Totschlag und Co. gibt. Also ich werde mit Menschen erst dann konfrontiert, wenn irgendwie etwas passiert ist. Aber diese guten Dialoge, die fehlen mir in meinem Berufsalltag als Polizist. Und das kann natürlich dazu führen, dass man dann irgendwie anfängt, im Kopf Stereotype zu bilden. Aha, Arabisch, ergo, aha, das. Aha, so. Türkisch, diese Schublade und so weiter. Und da glaube ich, da können wir dagegen wirken, indem wir mehr interkulturelle Schulungen anbieten, indem wir mehr für Sensibilität im Bereich der Diversity werben und indem wir eben auch mehr gute Dialoge schaffen in der Stadtgesellschaft.
Ich möchte an der Stelle, und ich würde sagen, wir kommen dann sowieso langsam zum Ende. Es gäbe wahrscheinlich noch 1000 Themen, aber wer weiß, ich würde mal da auch ein To Be Continued setzen. Wir werden vielleicht dann nochmal irgendwann zu anderen Themen vielleicht auch tiefer einsteigen. Aber an der Stelle, weil das irgendwie zu allen Themen so ein bisschen passt, ist mir jetzt gerade eingefallen, will ich eine Empfehlung für einen YouTube-Kanal aussprechen. Vielleicht kennst du den auch, Serdar, und zwar heißen die Datteltäter. Sagen die dir was?
Ja, ich habe davon gehört.
Ein sensationeller YouTube-Kanal, der quasi diese ganzen Vorurteile, die, ich glaube, die konzentrieren sich hauptsächlich auf Muslime, die denen quasi vorgeworfen werden, die ganzen Stereotypen, die drehen die quasi um. Und es wirkt also dann quasi die Muslime dann auf Deutsche haben, als wäre die Welt genau umgekehrt in Deutschland. Und es ist wirklich zum Schreien komisch. Und finde ich finde Humor immer einen wahnsinnig guten Zugang. Also bei mir, ich lerne ganz, ganz, ganz viel durch Humor. Und ja, deswegen kann ich den Kanal auf jeden Fall nur empfehlen. Auch den Shownotes, dann natürlich der Link dazu. Sehr lustig und sollte man sich mal so ein paar, auch zum Thema Polizeigewalt, das ist, ja, große Empfehlung.
Serdar Akin, der Mann für Integration in Augsburg. Vielen Dank, dass du hier bist.
Sehr gerne. Lasst uns an dem Thema weiterarbeiten. Das wäre mein Schlachtruf für die Zukunft. Bleibt neugierig, macht diese Begegnungen in der Stadt, macht die möglich, baut Brücken in der Stadt. Und ich glaube, vieles wird durch gutes Fragen in der Gesellschaft gelöst.
Auf die Hand.
Puh, ja. Also war auf jeden Fall heftiges Thema, Alex.
Ja, vor allem, ich werde jetzt mit wirklich anderen Augen durch die Welt gehen und tatsächlich mich selber nochmal double checken, was ich sage, ist das wirklich korrekt oder ist es leider auch schon alltagsrassistisch? Also ihr habt die Beispiele gehört, die ich da aufgezählt habe. Allein wenn du Eskimo sagst, dass das schon rassistisch ist, auch Indianer und ja, der hat diese Wörter ja gar nicht verwendet oder auch das Z-Wort, das ich jetzt nicht mehr wiederholen will. Mir wird vieles klarer. Also mir ist vieles klarer geworden, auch dass wir da ständig rund um die Uhr damit betroffen sind.
Ja, ich will mich ja auch als jemanden bezeichnen. Ich bin jemand, der, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich auf meine Sprache achte und so. Würde mich da in die woke Bubble mit reinkicken, aber selbst ich habe mir während dem Gespräch immer wieder, bei mir gab es eigentlich einen anderen Lernprozess, nämlich dass diese ganzen Annahmen, die ich hatte, hat Serdar eigentlich durch die sehr guten Beispiele, die er gefunden hat, und Begründungen immer noch so ein bisschen bestärkt und ich habe noch mehr den Sinn dahinter verstanden, warum es so unglaublich wichtig ist, dass man einfach so ein bisschen auf sich selber achtet.
Also ich komme ja aus einer Generation, ich bin ja Mitte 40, da sagst du, naja, ich selber mit ihm sage, will ich ja keinen verletzen, also das muss der andere doch wissen. Und Serdar hat einfach den Blickwinkel geändert und hat gesagt, naja, aber schau mal, wie es beim anderen ankommt. Dann musst du dich doch hinter den anderen stellen, zurücknehmen und sagen, na, wenn der sich verletzt fühlt, dann ist das so. Punkt. Ja. Dann reagier drauf. Und da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt, dass ich mir gedacht habe, ja, krass.
Cool. Geil. Cooler Gast. Ja, und für uns alte Lokalpatrioten natürlich auch geil, dass er ein paar Beispiele gebracht hat. Weil man ja tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, dass sich die Stadt Augsburg in gewissen Punkten so dafür einsetzt. Und da muss man auch wirklich nochmal einen Appell sagen, vielleicht wäre es mal an der Zeit, dafür so ein bisschen mehr zu werben. Weil es sind ja geile Dinge, die dann losgestoßen haben.
Absolut. Vor allem auch, dass es da multikulturelle Führungen und so gibt anderskulturelle Einrichtungen und so weiter. Fand ich total toll. Was ich übrigens auch toll finden würde, nicht nur ich, sondern auch Flo, wenn ihr uns abonniert.
So.
Und ja, so. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe ein geiles Thema oder hey, ich habe eine Frage zu diesem Podcast, zu dieser Folge, hand@fantasy.de. hand@fantasy.de. Wir freuen uns auf eine E-Mail.
Und Serdar freut sich bestimmt, wenn ihr ihm folgt auf Instagram oder auch Twitter. Also Twitter könnt ihr einfach Serdar Akin eingeben. Bei Instagram ist es, glaube ich, genau umgekehrt. Da heißt der Akin Serdar. Genau. Ja. Macht coole Sachen auf Instagram, kann man folgen.
Cooler Typ. Haben euch jetzt eine Latte von Aufgaben bis zur nächsten Ausgabe mitgegeben. Habt ihr viel abzuarbeiten?
Ja, wir fragen ab.
Ne? Tschüss.
Gut, tschüss.
Auf die Hand wird produziert von Radio Fantasy.